Fayetteville, Georgia, ein Vorort von Atlanta. Es ist heiß an diesem 25. Juni 2007, einem Montagmorgen. Der Mann, der vor dem gepflegten Anwesen steht, wischt sich den Schweiß von der Stirn. Er wirkt besorgt. Mehrfach hat er am Tor geklingelt, hat laut gerufen, aber niemand hat ihm aufgemacht. Und jetzt wählt er den Notruf.
Hi, ich bin Dennis Fagan, Ex-Cop aus New York. Ich leite die Security bei World Wrestling.
So stellt er sich vor, er sei im Auftrag der WWE unterwegs, des großen US-Wrestling-Verbandes. Die WWE sorge sich um einen ihrer größten Stars, Chris Benoit.
Einer unserer Wrestler wird vermisst. Wir brauchen jemanden, der mal nach dem Rechten sieht.
Chris Benoit gehe nicht mehr an sein Telefon, erklärt der Mann weiter. Er sei zu einem wichtigen Auftritt nicht erschienen.
Er sollte gestern bei einem Pay-Per-View-Event auftauchen, ist aber nie ins Flugzeug gestiegen, nie angekommen. Keiner erreicht ihn, auch seine Frau Nancy geht nicht ans Telefon.
Das passe alles nicht zu Chris Benoit, erklärt Fagan. Zumal Chris bei seinem letzten Telefonat mit der WWE erklärt habe, dass Ehefrau Nancy und sein Sohn Daniel schwer erkrankt seien. Und dann habe er noch spät in der Nacht mehrere merkwürdige SMS verschickt an Kollegen mit seiner Adresse und Hinweisen zu seinen Hunden.
Die Hunde sind im Garten und die Hintertür ist auf. Tschüss.
Auf Rückrufe habe er dann nicht mehr reagiert. Und auch jetzt öffnet niemand das Tor. Allerdings liefen die Hunde, wie in der SMS angekündigt, im Garten herum.
Okay. Alles klar, wir schicken jemanden.
Die Polizisten Larry Alden und Donna Mundy werden zum Anwesen geschickt. Sie gehen zur Haustür, klopfen, ebenfalls keine Antwort. Sie fragen eine Nachbarin, aber die hat die Benoits seit Tagen nicht gesehen, wundert sich nur über die freilaufenden Hunde. Und da sie auch sonst häufig auf die Tiere mal aufpasst, willigt sie ein, sie ins Haus zu bringen. Einige Minuten verstreichen. Doch dann kommt die Frau plötzlich panisch zurück. Alden zieht die Waffe, geht zur Tür und da schlägt er ihm entgegen. Süßlich, stickig, schwer, der Geruch des Todes. Die Polizisten rufen Verstärkung und finden in drei verschiedenen Räumen drei Leichen. Im Wohnzimmer die gefesselte und erdrosselte Nancy Benoit. Im Kinderzimmer den ebenfalls erdrosselten 7-jährigen Daniel Benoit. Und im Keller den erhängten Chris Benoit. Schnell wird klar, der Wrestling-Star hat erst seine Familie ausgelöscht und sich dann selbst getötet. Aber niemand kann sich zunächst erklären, warum.
He was the politest person I've ever met.
Er war immer so höflich.
Er hat seinen Sohn auf Händen getragen, er hat diesen Jungen über alles geliebt. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass er seiner Familie irgendwas angetan haben soll.
Aber was hat den gefeierten Champion und eigentlich als liebevollen Familienvater bekannten Mann dazu gebracht?
Die Gerüchte gebrodet. Hat das alles was mit Steroiden zu tun oder another explanation?
Für den Mord, den niemand kommen sah, der sich aber womöglich lange zuvor angekündigt hatte und der mehrere verstörende Fragen aufwirft, vor allem die. Wie sehr war Chris Benoit am Ende eigentlich noch er selbst?
Die Untersuchung seines Gehirns zeigte schwere Verletzungen in Bereichen, die für moralische Entscheidungen und Impulskontrolle zuständig sind.
Man nimmt sich, was man will.
Dann wilde Gerüchte entstanden. Davon stimmt?
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich bei Tatort Sport im Fall von Chris Benoit, dem mehrfachen Wrestling-Champion, der Millionen Menschen begeisterte, als Sportler, als Performer, aber auch als vermeintlich liebender Familienvater. Der dann aber im Juni 2007 erst seine Frau, dann seinen Sohn und schließlich sich selbst umgebracht hat. Eine Tat, die anfangs niemand wirklich verstand, die niemand einordnen konnte, die einfach nur verstörte, weil sie anscheinend aus dem Nichts gekommen war. Allerdings wirklich nur anscheinend. Wir erzählen die Geschichte vom langsamen Verfall eines Stars, den alle kannten und doch niemand wirklich sah. Chris Benoit, das war keiner, der viele Worte machte. Kein Showman, kein Lautsprecher, kein Entertainer, eher ein Arbeiter. Jemand, der Wrestling nicht spielte, sondern tatsächlich lebte und zwar mit vollem Körpereinsatz. Geboren wurde er 1967 in Montreal. Er wuchs in Edmonton auf und war von klein auf Wrestling-Fan im Allgemeinen und vom brillanten, aber selbstzerstörerischen Wrestler Dynamite Kid Billington und Kanadas Ikone Bret Hart, The Hitman, im Speziellen. Benoit wollte sein wie sie, beziehungsweise sogar noch besser, und dafür trainierte er schon in jungen Jahren besessen. Er baute eine ungeheure Muskelmasse auf, die seinem eher schmalen Körperbau eigentlich gar nicht entsprach. Er ließ sich im Hart Dungeon in Calgary, der Wrestling-Schmiede in Kanada, ausbilden, und die war berüchtigt für Drill, Disziplin, aber vor allem auch für ziemlich brutales Training und vor allem für Schmerzen. Denn klar, Wrestling ist Show, vieles ist choreografiert, aber die Schläge, die Stühle, die auf die Köpfe der Wrestler knallen, die Tische, die geworfen werden, das alles ist trotzdem echt, erklärt hier stellvertretend auch nochmal Chris' Vater, Michael Benoit, bei ABC News.
Ein Stuhl an den Kopf, Chris. Tut das eigentlich weh? Er hat nur gesagt, ja, natürlich tut das weh, Dad.
Chris lernte also früh, Schwäche zeigen ist keine Option. Wenn man im Wrestling ganz nach oben kommen will, dann muss man Schmerzen aushalten. Und Benoit, der kam nach oben, kämpfte sich von Kanada über Japan, Mexiko, die ECW, die WCW bis ganz nach oben in die WWE. Das Jahr 2004 wurde sein Jahr, der absolute Karrierehöhepunkt. Bei WrestleMania 20 im legendären Madison Square Garden, da bestritt Benoit den Main Event und gewann. The winner of this bout and new World Heavyweight Champion, Chris Benoit! The sold-out crowd at Madison Square Garden has erupted! Und danach brach er in Tränen aus. Sein bester Freund Eddie Guerrero, selbst Champion, kam in den Ring. Sie umarmten sich. Zwei Männer, zwei Gürtel, zwei Karrieren auf dem Peak. In diesem Augenblick wirkte Chris Benoit wie ein Mann, der endlich angekommen war. Aber offenbar nur äußerlich. Hinter den Kulissen zerbrach sein Körper nämlich damals schon immer mehr. Über Jahre hatte er Matches bestritten, die wirklich an die Substanz gegangen waren. Vor allem an die Substanz seines Kopfes. Der Diving Headbutt, das war sein Trademark-Move. Er sprang mit dem Kopf voran vom obersten Ringseil immer und immer wieder in den Ring. Mehrfach brach er sich dabei Wirbel, zog sich zahlreiche Gehirnerschütterungen zu. Er klagte später immer wieder über taube Gliedmaßen, aber machte trotzdem weiter, weiter und weiter. Runde 280 Tage im Jahr, Kampf um Kampf, Show um Show. Schmerzmittel, Steroide, Schlafstörung, das alles gehörte längst zu seinem Alltag. Dazu ein Trainingspensum, das schon fast manische Züge angenommen hatte. Morgens Krafttraining, abends Matches dazwischen, kaum Ruhe. Als sein bester Freund, Wrestling-Kollege Eddie Guerrero 2005 plötzlich an Herzversagen starb, mit gerade mal 38, da zeigte er sich in einem Interview extrem emotional.
Now I know that I love you. I miss you.
Aber trotz der Trauer, trotz des Schmerzes ließ sich Benoit nur kurz aus dem Ring nehmen. The show must go on. Wie gesagt, er hatte gelernt, Schwäche zeigen war nie eine Option. Aber, so berichten viele, Chris war nach Eddies Tod einfach nicht mehr derselbe. Er sprach noch weniger als vorher, schaute oft ins Leere, manchmal fing er plötzlich an zu weinen. Zwar lautlos, aber doch regelmäßig. Aus vermeintlich heiterem Himmel, mitten im Lockerroom. Aber trotzdem sagte niemand, halt. Niemand sagte, geh mal raus oder fragte, geht's dir eigentlich gut? Können wir irgendwas für dich tun? Das tat niemand in dieser Szene. In dieser Szene, in der Härte auch gegen sich selbst eben einfach dazugehörte. Nicht nur für Chris, sondern für alle, die beteiligt waren. Und in dieser Szene, da hatte Chris auch seine Frau Nancy kennengelernt. Sie war in den 90er Jahren selbst ein Star, als Woman, eine der bekanntesten weiblichen Figuren im Wrestling. Erst bei der ECW, dann bei der WCW. Kein bloßes Beiwerk, sondern präsent, meinungsstark, respektiert. Doch nach ihrer aktiven Karriere zog sie sich zurück. Erst aus dem Rampenlicht, dann zusammen mit Chris fast ganz aus der Öffentlichkeit. Die beiden isolierten sich immer und immer mehr. Früher waren sie noch Teil der Peachtree City Gang gewesen. Das war ein loser Kreis von Wrestlern, die in der Region rund um Atlanta lebten. Doch irgendwann hörten sie selbst da auf, sich zu zeigen, brachen viele alte Kontakte ab, bis auf einen, den zu Wrestler Johnny Grunge. Das war ein Freund, sowohl für Nancy als auch für Chris. Johnny Grunge, Ex-ECW-Star, lebensfroher Chaot, so wird er beschrieben. Nancy rief ihn an, wenn sie Kummer hatte. Chris sprach mit ihm, weil er wusste, dass Grunge ihn nicht verurteilen würde, denn Grunge war selbst ein eher, sagen wir mal, schwieriger Mensch. Drogenabhängig, ziemlich chaotisch, emotional, aber er war der Einzige, dem Nancy und Chris vertrauten. Quasi ihr letzter Draht zur Außenwelt, das sagte später jemand aus ihrem Umfeld. Doch auch Grunge starb nur wenige Monate nach Eddie im Februar 2006 mit nur 39 Jahren an den Folgen seines wahrscheinlich exzessiven Lebensstils. Und mit ihm, so meinen Kenner der Szene, starb dann auch für Chris der letzte soziale Anker, die letzte Möglichkeit für offene Kommunikation mit der Außenwelt, von der er sich, wie gesagt, immer mehr und mehr abkapselte, zusammen mit Frau Nancy und auch dem gemeinsamen Sohn Daniel in seinem großzügigen Haus in Fayetteville, Georgia. Nachbarn beschrieben die Familie als zurückgezogen, aber unauffällig und vor allem extrem freundlich.
Er war der höflichste Mensch überhaupt, immer yes ma'am, no ma'am, nie unfreundlich, zu niemandem.
Nach außen hin wirkte alles ruhig, schon fast bürgerlich. Nancy kümmerte sich um den Haushalt und die Familie, Daniel ging zur Schule und wenn Chris nicht zu Wrestling-Events reiste, war er auch zu Hause, wirkte auf sein Umfeld dort wie ein guter Familienvater.
Er hat seinen Sohn auf Händen getragen, er hat diesen Jungen über alles geliebt. Jedes Mal, wenn er gewonnen hat, hat er seinen Sohn mit in den Ring genommen.
Zärtlich, beschützend, stolz auf seinen Sohn und seine anderen Kinder aus früheren Beziehungen. Er sprach selten über sein Privatleben, doch wenn er sprach, dann, so sagen die Nachbarn, voller Bewunderung.
Er hat ständig von seinen Kindern erzählt, wann sie ihn besuchen und was sie dann zusammen machen wollen. Haben sie ihn mal wütend erlebt? Nein.
Never.
Aber als auch Johnny gestorben war, wurde Chris im Ring noch härter und im Privatleben noch stiller, noch verschlossener. Nancy machte das ziemlich große Sorgen. Sie fühlte sich ohnehin auch oft alleingelassen. Die Beziehung galt aus diesem Grund auch immer als schwierig und auf der Kippe. Es gab häufig Streit, aber dann auch immer wieder die Versöhnung. Auch in den letzten Wochen vor ihrem Tod soll Nancy wohl angedeutet haben, dass sie eigentlich lieber gehen wollte, Chris verlassen wollte. Und doch ist sie dann geblieben. Was sich hinter den verschlossenen Türen des Hauses wirklich abspielte, wusste damals niemand oder wollte es vielleicht auch einfach nicht sehen. Und so kam es dann zu den tragischen Ereignissen des Juniwochenendes. Für Chris Benoit stand ein arbeitsreiches Wochenende bevor. Eigentlich war sein Terminkalender voll. Eigentlich musste er Koffer packen und verreisen. Denn eigentlich sollte er an dem Sonntag in Texas auftreten, beim WWE Pay-Per-View Vengeance Night of Champions in Houston. Doch Benoit rief am Samstagabend seinen Arbeitgeber an und sagte seine Teilnahme ab. Chris erzählte von einem familiären Notfall. Seine Frau Nancy und sein Sohn Daniel seien beide krank. Eine Lebensmittelvergiftung, erklärte er. Nichts wirklich Ernstes, aber trotzdem könne er sie nicht alleine lassen, müsse bei ihnen bleiben. Die WWE akzeptierte aber, was damals niemand wusste und mit Sicherheit noch nicht einmal überhaupt im Entferntesten ahnte. Zu diesem Zeitpunkt des Anrufes waren Nancy und Daniel Benoit beide bereits tot. Begonnen hatte alles am Freitagabend gegen 21 Uhr, so ermittelte die Polizei später. Da sah ein Streit zwischen Chris Benoit und seiner Frau Nancy eskaliert. Und auf dem Höhepunkt dieses Streites habe er sie dann brutal niedergeschlagen.
Die Ehefrau war an Füßen und Handgelenk gefesselt.
Mit Kabelbindern. Und dann hatte er sie allem Anschein nach erwürgt. Ein laut Autopsie qualvoller Todeskampf, der sich über Minuten hingezogen haben soll. Und noch verstörender als dieser Gewaltakt war das, was Benoit im Anschluss tat. Er wickelte die Leiche seiner Frau in ein Handtuch oder eine Decke und legte eine Bibel auf den Leichnam seiner Frau. Was genau dann weiter im Haus passierte, weiß niemand so richtig, aber auf jeden Fall blieb Chris mit der Leiche der Frau im Haus, surfte im Internet, laut Browserverlauf suchte er nach der Geschichte des biblischen Propheten Elias. Das war ein Mann, der am Ende alleine in die Wüste ging und dort starb. Und Chris recherchierte außerdem noch den schnellsten Weg, sich selbst einen Genickbruch zuzufügen. Am Samstag, so die Ermittlung, ging Benoit dann ins Zimmer seines Sohnes Daniel. Der Junge war 7 Jahre alt, klein, zart gebaut, was die Folge einer leichten Entwicklungsverzögerung gewesen sein soll, und dann erstickte er auch ihn. Laut Autopsiebericht hatte Daniel geschlafen oder er war vielleicht sogar betäubt, als er starb. Eine Einstichstelle legt die Injektion eines Beruhigungsmittels nahe. Jedenfalls fand die Spurensicherung bei ihm auch keinerlei Abwehrspuren. Ja, und dann legte ihm der Vater ein Kreuz aus der Kinderbibel auf die Brust. Und Chris Benoit selbst, der aß etwas, trank eine halbe Flasche Wein, schrieb mehreren Freunden kryptische SMS, wir haben im Intro davon berichtet, mit Informationen, wo seine Haustiere zu finden sein werden. Und zur Sicherheit hinterlässt er nochmal seine Adresse, mehrfach, wie ein Mensch, der ahnt, dass man ihn wohl bald suchen wird. Am Sonntag, dem 24. Juni, ging Chris dann in sein Heimfitnessstudio im Keller und er hängte sich. Und kurz nachdem ihn die Polizei dann fand, flimmerte diese Nachricht über alle Kanäle.
Well, the wrestling world in shock today. Former champion Chris Benoit found dead in his Atlanta home along with his wife and young son.
Die Nachricht verbreitete sich natürlich wie ein Lauffeuer. Chris Benoit, seine Frau Nancy, ihr Sohn Daniel, alle drei tot. Erst war nur von einer familiären Tragödie die Rede. Unfall vielleicht, Kohlenmonoxideinbruch, Mord von außen, niemand wusste damals Genaueres, niemand dachte an das Undenkbare. Und natürlich auch nicht die WWE, die sagte die eigentlich geplante Show für Montagabend ab und sendete stattdessen ein 3-stündiges Tribute-Special, in dem wurde Chris Benoits Karriere noch einmal gewürdigt. Es gab Emotionen, Erinnerungen, Dankesworte. Kollegen wie Chavo Guerrero, Edge oder Triple H, die sprachen ins Mikro, fassungslos. Viele konnten ihre Tränen kaum zurückhalten.
So tonight will be a 3-hour tribute to one of the greatest WWE superstars of all time. Tonight will be a tribute to Chris Benoit.
Das war der WWE-Boss Vince McMahon. Er wusste zu diesem Zeitpunkt noch nichts, ahnte in diesem Moment noch nicht, dass der Mann, dem er da eben gedachte, nicht nur tot war, sondern eben auch zwei Menschen ermordet hatte. Erst einen Tag später, am Dienstag, gab die Polizei in Georgia dann bekannt, Chris Benoit hat seine Frau und seinen Sohn getötet, bevor er sich selbst das Leben nahm. Und die Reaktion folgte prompt und radikal. Die WWE distanzierte sich mit sofortiger Wirkung und löschte Chris Benoit aus allen Akten, aus allen Archiven und Datenbanken. Diesmal klang das, was Vince McMahon dann öffentlich verkündete, so.
There will be no mention of Mr. Benoit's name in this.
Mr. Benoits Name wird hier nicht erwähnt. Wir widmen diese Show allen, die direkt von dieser schrecklichen Tat betroffen sind. Das ist der erste Schritt in einem Heilungsprozess.
Eine beispielslose Kehrtwende vom gefeierten Helden zum ausgelöschten Täter in weniger als 24 Stunden. Und niemand konnte diese Tragödie sich zu diesem Zeitpunkt erklären. Nach den ersten Schockwellen, nach den Rückzügen, Dementis und Distanzierungen begann dann die Suche nach Erklärung. Vor allem Chris' Vater Michael Benoit war komplett fassungslos.
He was a very kind. What you saw in the ring.
Er war so freundlich. Das, was man im Ring sah, entsprach ihm privat in keinster Weise. Er war gerne zu Hause, spielte mit seinen Kindern. Da wollte er sein.
That's where he wanted to be.
Was also war passiert? Er begab sich auf Ursachenforschung und entdeckte im Nachlass seines Sohnes ein Tagebuch, erzählt er hier bei CNN.
The diary, we found the diary after the fact. It was actually a neighbor of theirs that retrieved it from the trash. And this is a diary that he wrote over a period of about 10 days back in 2005.
Eigentlich war es ein Nachbar, der das Tagebuch im Müll gefunden hatte. Chris hatte das über ungefähr 10 Tage geschrieben, im Jahr 2005, kurz nach dem Tod seines besten Freundes Eddie Guerrero. Als ich das dann gelesen habe, das war schon echt verstörend, so wie er da geschrieben hat. Man hat richtig gemerkt, er war am Boden, depressiv. Er klang fast so, als würde er direkt mit Eddie reden. Und dann waren da jede Menge Bibelzitate drin, was überhaupt nicht zu Chris passte.
And a lot of quotes out of the Bible, which was out of character for Chris.
Michael Benoit kam ein Verdacht. Das alles passte so gar nicht zu Chris. Und dann rief ihn auch noch der Ex-Wrestler und mittlerweile Neurowissenschaftler Chris Nowinski an. Der leitete das renommierte Sports Legacy Institute in West Virginia, galt als ausgewiesener Experte für Gehirnerschütterung im Sport.
Ich fand, das musste man sich genauer anschauen. Ich hatte diesen Verdacht, dass eine Hirnverletzung vielleicht eine Rolle dabei gespielt haben könnte, bei allem, was passiert ist. Und ich dachte, das sollte man einfach untersuchen.
Sein Verdacht, das merkwürdige Verhalten von Chris und die so unerklärbar scheinende Tat könnten Folgen einer Gehirnerkrankung sein. CTE, Chronic Traumatic Encephalopathy, eine damals noch relativ neu entdeckte Krankheit. Mit dieser degenerativen Gehirnerkrankung und ihren schwerwiegenden Folgen haben wir uns ausführlich schon in der Folge zu Aaron Hernandez beschäftigt. Hört da gerne nochmal rein hier bei Tatort Sport. Deshalb an dieser Stelle in aller Kürze noch eine kleine Erklärung. CTE, das ist eine fortschreitende, unheilbare Hirnerkrankung, ausgelöst durch wiederholte Erschütterungen des Gehirns, wie sie zum Beispiel im Football, beim Boxen oder eben auch im Wrestling häufig vorkommen. Und bei Chris waren diese Erschütterungen quasi Alltag. Über 20 Jahre hinweg hatte er unzählige Matches bestritten, hunderte Schläge gegen den Kopf kassiert und vor allem ja einen Signature-Move gehabt, der heute sogar als potenziell tödlich gilt, den Diving Headbutt. Kopf voran, vom obersten Ringseil springend, immer und immer wieder, Jahr für Jahr, Match für Match. Und die Symptome für CTE können Gedächtnisverlust, Depression, Aggression oder auch Persönlichkeitsveränderung sein. Viele der betroffenen Athleten erkennen sich selbst irgendwann nicht mehr wieder. Das Tückische, diese Krankheit ist zweifelsfrei erst bei einer Obduktion nach dem Tod feststellbar. Und bei Chris bestätigte die Obduktion genau diesen Verdacht. Das Ergebnis war eindeutig. In Chris' Gehirn entdeckten die Wissenschaftler Anzeichen von CTE im fortgeschrittenen Stadium. Das Gehirn von Chris Benoit, so die Forscher, wies schwere Schäden auf und glich dem eines 85-jährigen Alzheimer-Patienten. Das Gehirn zeigte die für CTE typischen Läsionen, abgestorbene Nervenzellen. Nach Chris' Tod hatten Ermittler im Haus zusätzlich Dutzende Medikamente sichergestellt. Steroidpräparate, Schmerzmittel, Beruhigungsmittel, die er offenbar parallel nahm, in, laut Untersuchung, teils bedenklicher Dosierung, ein toxischer Cocktail, aber trotzdem, Steroidmissbrauch sei nicht für den Zustand von Benoits Gehirn verantwortlich zu machen, erklärt der Arzt, der die Obduktion durchgeführt hatte, Dr. Julian Bales.
The changes that we see in his brain tissue are not caused by steroids. There's no medical evidence or research that's ever shown.
Die Veränderung, die wir in seinem Gehirn gesehen haben, die kommen nicht von Steroiden. Es gibt keine medizinischen Beweise dafür, keine Studien, die zeigen, dass anabole Steroide Nervenzellen abtöten. Ganz im Gegenteil, manche sagen sogar, Steroide seien gut fürs Gehirn. Sie würden eher unterstützen, aber nicht zerstören.
That it's much more than that, that it's brain injury that has been causing these problems in the wrestling community.
Und das alles erklärt im Nachhinein Chris zunehmend unerklärbares Verhalten in den letzten Monaten vor seinem Tod. Eingeschränkte Impulskontrolle, emotionales Entgleisen, Gedächtnisstörung, Depression, Wutanfälle, all das, was Weggefährten rückblickend dann feststellten, angeblich eben nicht so richtig zu ihm passte. Und Michael Benoit, der Vater, sagte später,
ich glaube einfach, dass Chris am Ende gar nicht mehr wusste, was er überhaupt noch tat. Er war nicht mehr er selbst.
Immerhin eine Erklärung, aber auch nur eine Erklärung, wo noch ganz viele weitere nötig wären. Denn wenn Chris Benoit tatsächlich krank war, wenn sein Gehirn wirklich so massiv zerstört war und sich Symptome wie Depression, Isolation auch in emotionalen Ausrastern manifestiert haben, warum hat niemand etwas bemerkt oder wollte es niemand bemerken? Klar, er hat sich abgekapselt, sich in den letzten Monaten seines Lebens vor allem zu Hause verschanzt, aber er war ja trotzdem auch bei Show-Events aufgetreten. Also warum hat das da niemand bemerkt? Eine mögliche Erklärung liegt in der Wrestling-Welt selbst. Dort gilt das Gesetz der Härte. Wir haben darüber gesprochen. Krankheit, Schwäche, Verletzung, alles Zeichen, die nicht gezeigt werden dürfen. The show must go on, um jeden Preis. Und Chris Benoit, der war dafür ein Paradebeispiel. Woche für Woche, Jahr für Jahr trat er an, obwohl er über Taubheitsgefühle klagte, Schlafprobleme hatte und phasenweise offenbar auch zusammenbrach. Wir haben von den plötzlichen Tränenausbrüchen berichtet. Er konnte vieles sicher gut kaschieren, aber allein die Tatsache, dass nach seinem Tod den Leuten retrospektiv diese Dinge auffielen, zeigt, dass sie sehr wohl mitbekommen hatten. David Penzer zum Beispiel, ein Weggefährte aus WCW-Zeiten, war einer von denen, die rückblickend meinte, er habe Anzeichen gesehen, kleine Risse. Und trotzdem hatte er ihn nicht gestoppt und niemand sonst. Niemand hatte ihn rausgenommen und vor allem hatte offenbar niemand jemals nachgefragt. Auch nicht und vor allem nicht die WWE. Und das war definitiv kein Zufall, sondern sehr wahrscheinlich Teil des Systems. Eines Systems, das alles aus seinen Athleten rauspresst, aber sich ansonsten wenig bis gar nicht um sie kümmert. Das wirft auch Michael Benoit hier der WWE indirekt vor.
Let me put it this way, the company that I work for.
Ich sag's mal so, in der Firma, in der ich arbeite, hat der Chef eine oberste Priorität und das ist die Gesundheit und Sicherheit seiner Leute. Ich wünschte, das Gleiche könnte man auch über die Firma sagen, für die Chris gearbeitet hat.
The company that
Chris worked for.
Zu dieser Zeit gab es in der WWE noch kein flächendeckendes Mental Health Programm, keine verpflichtenden Checks bei Kopfverletzungen, keine unabhängige ärztliche Kontrolle. Wrestler waren quasi Selbstständige, Einzelunternehmer, nicht angestellt, nicht krankenversichert, also auch nicht geschützt. Und Benoit galt als verlässlich, als Profi, als Maschine, als jemand, der lieferte, nicht jemand, der Hilfe brauchte. Das war sein Image, das er sich als Star aufgebaut hatte, das ihm auch eine Aura des Unantastbaren gab. Er funktionierte und weil das eben so war, stellte niemand Fragen. Mit ihm konnte man Geld verdienen, also ließ man ihn arbeiten. Der Arzt, der Benoit seine Palette an Schmerzmitteln regelmäßig verschrieben hatte, verlor übrigens später nach einer eingehenden Untersuchung seine Zulassung. Die WWE wurde nie zur Rechenschaft gezogen, klagt Michael Benoit bei ABC an.
Wrestling ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Mit richtigen Ringen hat das heute kaum noch was zu tun. Die bringen da jetzt dieses sogenannte Hardcore-Wrestling einfach nur, um Leute zu schocken. Und ganz ehrlich, wenn du oft genug mit einem Stuhl auf den Kopf kriegst, dann bleibt das nicht ohne Folgen.
Niemand griff ein. Hätte jemand früher gehandelt, wer weiß, was passiert wäre. Aber hätte, hätte Fahrradkette in einem System, das Leistung über alles stellt, gilt eben oft nur eins. Wer funktioniert, bleibt drin. Alles andere interessiert nicht. Und so wurde aus dem gefeierten Performer langsam ein Gefangener des eigenen Körpers, der eigenen Erwartungen und eben eines Systems, das viel zu lange wegsah. Und wegsehen, ignorieren, das war auch die Politik, die die WWE verfolgte, nachdem alle grausamen Details der Tat ans Licht gekommen waren, als sich herausgestellt hatte, dass Chris Benoit ein Mörder und Selbstmörder war. Die WWE reagierte schnell und hart. Der Name Chris Benoit wurde gestrichen. Aus Datenbanken, aus Online-Archiven, aus Dokus. Er wurde digital gelöscht, als hätte es ihn nie gegeben. Auch die dreistündige Tribute-Show, die noch vor Bekanntwerden der ganzen Umstände der Tat ausgestrahlt worden war, verschwand aus den Datenbanken. Ein Unternehmen zog Konsequenzen, klar, aber es verdrängte auch nämlich die eigene Rolle in diesem ganzen Fall und das sahen viele Fans so. Chris Benoit, das war nicht irgendwer, sondern das war ein Star, einer der Besten, ein Wrestler, der Geschichte geschrieben hatte. Und nun durfte plötzlich niemand mehr über ihn sprechen? Es war wohl ein Canceln aus Selbstschutz und wohl auch aus Imagegründen, denn eine differenzierte Auseinandersetzung mit seinem Fall hätte für die WWE auch bedeutet, sie selbst zu hinterfragen. Das ganze System, die Belastungssteuerung, aber auch die Drogenpolitik und vor allem die medizinische Betreuung der Athleten. All das, worüber dann lieber geschwiegen wurde. Öffentlich begrüßten viele Weggefährten diese Verbandsentscheidung. Was sollten sie auch tun? Wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Sie waren ja auch abhängig von der WWE. Manche äußerten sich dann etwas distanzierter. Chris Jericho sagte zum Beispiel später:
Ich habe einen meiner besten Freunde verloren. Ich kann seine Tat nicht entschuldigen, aber ich will ihn auch nicht vergessen.
Und damit drückte er das ganze große Dilemma aus. Wie geht man mit dem Andenken an einen ehemaligen Helden um, der tief fiel, der wie hier sogar zum Mörder wurde? Darf man seine sportlichen Leistungen überhaupt noch anerkennen oder bedeutet das, man relativiert gleich die Tat? Die WWE hat auf jeden Fall eine klare Linie gezogen. Bis heute ist Chris Benoit kein Thema mehr. Er fehlt in der Hall of Fame, in Rückblicken und in Dokus. Aber wie müssen wir diesen Fall bewerten? Also ich finde es schwierig. Auf der einen Seite war er ein großer Sportler, einer der Besten seiner Zunft, aber auf der anderen Seite eben auch ein Mörder. Er war drogenabhängig, schmerzmittelabhängig, psychisch labil und er litt an schwerster CTE. Das ist alles belegt, aber entschuldigt das etwas von dem, was er getan hat? Definitiv nicht. Es erklärt es höchstens und lässt trotzdem noch Ungereimtheiten offen. Denn trotz allem war Benoit ja immer noch funktional. Er reiste, arbeitete und täuschte viele über seinen wahren Zustand hinweg. Wobei wir nicht sicher wissen, ob er wissentlich täuschte oder eben nur niemand wirklich hinschauen wollte. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo, wie immer, dazwischen. Doch unterm Strich bleibt, Chris Benoit war krank und niemand hat ihn aufgehalten. Nicht seine Kollegen, nicht seine Freunde und schon gar nicht der Verband, für den er alles gab, die WWE. Es gab für Chris keine psychologische Betreuung, zum Beispiel nach Eddies Tod. Keine medizinische Überwachung, trotz seiner auffälligen Beschwerden. Kein Schutzsystem gegen Überlastung, weil es im System WWE einfach nicht vorgesehen war. Stattdessen gab es immer nur weitere Tumoren, es gab Pillen und es gab vor allem das große Schweigen. Und als die Tat geschehen war, reagierte die WWE mit Löschen. Erst die eiligst zusammengestellte Tribute-Show und dann die Löschung seines Namens. Der wurde vollständig gestrichen für immer. Sein Name wurde zum Tabu, was natürlich leichter ist, als eigenes Mitverschulden zu hinterfragen. So ein bisschen wie das auch im Fall von Marco Pantani war, den wir hier auch bei Tatort Sport schon untersucht haben. Auch da gerne nochmal reinhören. Natürlich war Chris Benoit kein Opfer, aber er war eben auch nicht nur Täter, sondern letztlich auch ein Produkt seiner Umgebung und irgendwann offenbar nicht mehr Herr über sich selbst. Einer, den man nicht vergessen sollte, auch wenn man es gerne würde, denn er ist ein Mahnmal dafür, wie gefährlich jemand werden kann, wenn niemand mehr hinsieht. Deshalb sollte man ihn posthum nicht über Gebühr feiern, aber man darf eben auch nicht so tun, als hätte es Chris Benoit nie gegeben. Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.